Ich hoffe, ihr seid alle irgendwie gut in dieses neue Jahr gestartet. Für manche scheint es ja geradezu ein Jungbrunnen gewesen zu sein. Also, ich hoffe, ihr seid alle auch zuversichtlich irgendwie. Vielleicht nochmal mit diesem Satz des vergangenen Jahres, der Jahreslosung des vergangenen Jahres. Du bist ein Gott, der sieht, ein Gott, der mich sieht. Diesen Satz der Hagar. Mit so einem Satz kann man so ein Jahr durchaus auch dankbar zurücklassen. Für all die Momente dankbar sein, in denen Gott uns gesehen hat und wahrgenommen hat. Und wir das auch gespürt haben. Und man kann so ein Jahr mit so einem Satz auch vertrauensvoll beenden. Wahrscheinlich gibt es auch Momente, wo wir uns dieses Hingucken des lieben Gottes noch viel mehr gewünscht hätten. Und wir haben vielleicht in dieses Jahr, dieses neue Jahr auch noch so ein paar offene Posten mitgenommen, wo wir uns eigentlich dringlich wünschen, dass er mal ordentlich hinguckt. Wenigstens so, wie wir uns das so denken. Dann kann man vertrauensvoll so ein Jahr zurücklassen mit all dem Offenen, das Gott es gut machen wird, und kann zuversichtlich und hoffnungsvoll in ein neues Jahr starten mit einer neuen Jahreslosung. Ich lese sie uns im Zusammenhang. Der Zusammenhang ist knapp, das ist nur noch ein Vers davor. Seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mutig, seid stark. Jetzt kommt die Jahreslosung. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Aus einem Brief an die Korinther, aus seinem ersten Brief an die Korinther des Apostels Paulus. Korinth war eine Gemeinde, naja, es gab Gemeinden, mit denen ist er besser zurechtgekommen, der Paulus, als gerade mit den Korinthern. Das war nicht immer so ganz einfach, die Geschichte mit den Korinthern. Man spürt es diesem Brief, beiden Briefen deutlich ab. Und wir kennen wahrscheinlich, oder viele von uns kennen so berühmte Stücke wie das Hohe Liederliebe oder sowas aus dem ersten Korintherbrief. Unsere Jahreslosung steht ganz am Ende. Da geht es so mehr um den Schluss, da geht es mehr so darum, die Dinge nochmal zusammenzufassen und auf den Punkt zu bringen. Und da stehen diese beiden Verse. Seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mutig, seid stark. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Die Jahreslosung hat dieses Zentralwort Liebe. Ein Wort, unter dem man sich ja unendlich viel vorstellen kann und vorstellt. Und das man unendlich groß auch wahrnimmt. Liebe. Wir wollen uns diesem Wort in dieser Jahreslosung, ich möchte das heute Morgen in dieser Predigt in 5 Schritten nähern. Der erste Schritt ist die Frage, wovon reden wir denn, wenn wir von Liebe reden? Wovon reden wir denn überhaupt? Das Neue Testament kennt 3 verschiedene Worte für Liebe im Griechischen. Das Neue Testament ist ursprünglich im Griechischen geschrieben. Eros, Philia und Agape. Das sind die 3 Worte für Liebe, die das Neue Testament kennt. Eros, da klingt bei uns sofort im Deutschen das Wort Erotik an. Das kommt auch, das hängt auch mit diesem Wort zusammen. Von daher stammt es. Eros ist eigentlich alles das, was einen so fasziniert, alles das, was einen so anmacht, alles das, was in einem so das Moment weckt, dass man es gern begehren möchte, das ist Eros. Es geht weit, bei uns ist Erotik weit im Bereich der Sexualität verankert, aber der Grieche hat unter Eros das viel breiter verstanden. Das ist ganz unterschiedlich, Dinge, die einen anmachen. Menschen sind da ja ganz unterschiedlich. Als ich noch mehr zu den Jüngeren gehörte und noch etwas fitter war und sowas und viel auch in den Bergen unterwegs waren, ich finde, Alpengipfel, überhaupt Gipfel auf der ganzen Welt, sind unglaublich erotisch. Die meisten Menschen sind einfach nur ein Steinhaufen. Also mehr oder weniger nett, aber eigentlich nur ein Steinhaufen. Ich fand immer bei Bergen, wenn ich einen Berg anschaue, dann sehe ich seine Konturen und ich sehe die Linien und ich sehe die Möglichkeiten, wo man klettern könnte. Und ich sehe die Herausforderungen, die es da noch gibt, weil ich weiß, da ist noch keiner geklettert. Ich finde es unglaublich anziehend. Also bei jedem ist das was anderes sozusagen. Aber das meint das Wort Eros. Also das, was mich so anzieht, was mich fasziniert, was meine Begehrlichkeit auch weckt, wo ich sage, da will ich hin, das will ich haben. Und dann gibt es das zweite Wort, Philia. Meistens ist es im christlichen Kontext als Bruderliebe übersetzt. Philia. Philia ist eigentlich das, was wir im Deutschen, im modernen Deutschen als Sympathie bezeichnen würden. Es meint eigentlich die Freundschaft. Da, wo ich jemanden sympathisch finde, zu dem, diesen Liebe, die Beziehung, das nennt man Philia im Griechischen. Da, wo ich jemanden nett finde, der mich irgendwie, es gibt ja so Menschen, mit denen versteht man sich von Anhieb. Du kommst in einen Raum, viele Menschen, und dann gibt's irgendeinen, der denkt, oh ja, der ist irgendwie nett. Das ist irgendwie sympathisch, es gibt auch die anderen. Aber Philia meint, also irgendwie die, die ich nett und sympathisch finde. Und dann gibt es dieses dritte Wort Agape. Im alten klassischen Griechisch war das gar nicht so sehr abgesetzt zu den anderen Worten. Aber in der Bibel, im Neuen Testament, bekommt es eine neue Konnotation für die Liebe Gottes. Für das Besondere der Liebe Gottes. Das Besondere der Liebe Gottes ist nämlich im Unterschied zu Eros, dass sie nicht nur ausgerichtet ist auf das, was sie anzieht, sondern dass Gottes Liebe auch auf das ausgerichtet ist, das ihn eigentlich abstößt oder nervt zumindest an uns. Und dass es bei Gottes Liebe auch nicht einfach um das Freundschaftliche geht, um die Sympathie, sondern dass Gottes Liebe auch denen gehört, wo das mit der Sympathie gerade vielleicht überschaubar ist. Wenigstens mit der gegenseitigen Sympathie. Gottes Liebe, Agape, das ist das, was die Bibel an verschiedenen Stellen die erste Liebe nennt. Fromme Menschen neigen dazu, das so ein bisschen zu verwechseln. So die erste Liebe, das wirkt dann so wie das erste Verliebtsein in Jesus oder irgend sowas. Aber das ist nicht damit gemeint, sondern die erste Liebe ist immer die Liebe Gottes. Die Liebe, die er mir entgegenbringt. Egal, ob ich mich gerade von meiner sympathischen Seite gebe oder nicht. Die Liebe, die er mir ganz bedingungslos entgegenbringt. Die Liebe, die zu mir steht, wie immer es gerade um mich steht. Darin besteht die Liebe, 1. Johannesbrief. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung unserer Sünden. Oder im Markus-Evangelium, in diesem Gespräch mit diesen Typen, den dann irgendwie die Tradition den reichen Jüngling genannt hat. Ich weiß gar nicht, ob der wirklich Jüngling war oder jung war, das steht da gar nicht, aber reich war er auf jeden Fall. Da heißt es am Ende der Geschichte, da schaute Jesus ihn an und er liebte ihn. Das ist diese Liebe, die jemanden sieht und die mich lieb hat. Wir sind Gottes geliebtes Geschöpf. Diese Jahreslosung, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, die zunächst einmal so tatkräftig daherkommt, so auffordernd, als Imperativ, als Herausforderung. Und dazu kommen wir auch noch. Aber die steht eben auf dieser Grundlage. Diese Grundlage, dass wir Gottes geliebtes Geschöpf sind. Dass Gott uns unendlich lieb hat, wie immer es gerade um uns steht. Ob wir jetzt gerade liebenswert sind oder ob das gerade noch ausbaufähig ist mit dem Liebenswerden. Ich bin kürzlich auf ein Gebet aus Simbabwe gestoßen. Da kommt etwas von dieser Liebe Gottes, finde ich, zum Ausdruck. Da heißt es, du erstaunst mich, Gott, erfüllst mich mit Bewunderung. Wenn ich auf eine Kobra trete, beißt sie mich. Wenn ich eine Biene berühre, sticht sie mich. Wenn ich eine Wespe reize, wird sie nicht mit mir spielen. Ein stechendes Insekt zertrete ich. Eine Schlange, die zu nahe kommt, töte ich. Eine Ameise, die sticht, lasse ich nicht leben. Aber wenn wir dich beißen, schlägst du uns nicht weg, noch zertrittst du uns. Du bläst Kühlung auf uns, wenn wir dich beißen. Du hegst uns bei allen Wunden, die entstehen, wenn wir zu dir beißen, wenn wir dich beißen. Du erstaunst mich, Gott, verwunderst mich. Wenn ich es wäre, würde ich die Welt zerstören. Du aber bist Liebe. Wir sind Gottes geliebtes Geschöpf. Das ist die Grundlage. Das ist überhaupt die Grundlage unseres ganzen Lebens und auch der ganzen biblischen Geschichte. Gottes geliebtes Geschöpf zu sein. Und manchmal klingt uns Frommen das so geradezu selbstverständlich. Man hört das in der Kinderkirche und rauf und runter und überall. Aber es ist die Grundlage unseres Lebens. Und es ist oft im Leben gar nicht so leicht, das tatsächlich auch mitzutragen. Diese Liebe, die immer das Gegenüber sucht, diese Liebe, die uns sucht, diese Liebe, die ihr Maß nicht in der Sympathie hat, diese Liebe, die ihr Maß nicht in dem hat, was sie irgendwie anzieht, sondern ganz in mir, in meinem Leben, so wie ich bin. Das ist die Grundlage dieser Jahreslosung. Ein zweites, was wir glauben können, wenn wir von Liebe reden, das ist die Menschenfreundlichkeit Gottes. Die Menschenfreundlichkeit Gottes. Wir sind ja noch im Weihnachtsfestkreis und kommen von Weihnachten her, da war die Rede von der Menschenliebe Gottes, von der Menschenfreundlichkeit Gottes. Auch das klingt so selbstverständlich. Aber wie viel Verachtung gibt es gerade auch unter Christen? Nicht Verachtung gegenüber anderen, das auch manches Mal, sondern oft genug gegen einen selber. Gegen das eigene Leben. Gegen die eigenen Unzulänglichkeiten, die sich auch mit aller Frömmigkeit nicht abstellen. Bestenfalls mildern. Wie viel Verachtung ist in uns? Wie viel Verachtung ist unter uns, in unserem eigenen Leben da? Wir leben von der Menschenfreundlichkeit Gottes, dass sie uns sozusagen umhüllt und einbettet samt unserer Selbstverachtung, mit all dem Schwierigen, das wir in uns haben. Vor gut 1000 Jahren schrieb Bernhard von Clairvaux an seinen damaligen Papst Eugen III., schrieb lange viele Zeilen an ihn, einen ermutigend ermahnenden Brief. Und einer der Sätze in diesem Brief lautet: Wenn Gott dir gut ist, dann sei doch auch du dir gut. Offensichtlich fiel das Eugen III. Auch schon schwer. Wenn Gott dir gut ist, dann sei doch du dir auch gut. Wenn schon Gott dir gut ist, dann du dir doch auch. Lern doch etwas davon. Wir können glauben, wenn wir von Liebe reden, glauben dieser Menschenfreundlichkeit Gottes, die uns nimmt, wie wir sind, mit allen Ecken und Kanten, mit all dem, was in unserem Leben da ist, mit all den Unzulänglichkeiten. Und je älter man wird, desto mehr spürt man doch seine Unzulänglichkeiten. Und je älter man wird, desto mehr spürt man doch auch, ich habe irgendwann mal zu unseren Kindern schon vor vielen Jahren gesagt, ich fürchte, manches in meinem Leben wird sich erst im Himmel bessern. Bei allen Mühen, das ist ja keine Ausrede, oder das darf keine Ausrede sein, schon den einen oder anderen gewagten Versuch jetzt schon zu machen. Keine Frage. Aber die Wirklichkeit des Lebens, bei allen Mühen, wenn Gott dir gut ist, sei doch dir auch gut. Wir können glauben, dass wir begleitet sind, umgeben sind, getragen sind, eingebettet sind in die Menschenfreundlichkeit Gottes. Und diese Liebe, die will Vertrauen in unserem Leben erzeugen. Vertrauen auch in diesem neuen Jahr, inmitten all dem Unwägbaren des Lebens. Wir alle stehen vor einem neuen Jahr und dieses Jahr ist, so wie unser Leben, ganz unwägbar. Keiner von uns weiß, was kommt. Ich wünsche euch und uns allen vieles Schöne, unendlich viel Gutes, großartige Zeiten, nicht nur im Urlaub, da auch. Also klar, Und doch keiner von uns weiß, was dieses Jahr bringen wird. Was kommen wird in diesem Jahr. Was uns begegnen wird. Wir haben gerade schon zum Eingang des Gottesdienstes Losung und Lehrtext des Tages gehört. Da heißt es heute im Losungsbuch, haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht annehmen, die Frage Hiobs. Und aus dem Neuen Testament auch Paulus, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen müssen. Das ist dieses Vertrauen. Nicht dieses Vertrauen, naja, der liebe Gott wird schon irgendwie so gut machen, sondern dieses Vertrauen, ich bin getragen von seiner unendlichen Liebe. Ich bin getragen von dieser Liebe, tiefen Liebe Gottes. Ich bin getragen von dieser tiefen Menschenfreundlichkeit Gottes. Auch da, wo es mir schwerfällt. Auch da, wo das Leben seine Mühen mit sich bringt. Auch da, gerade da. Dritter Schritt, worauf sehen wir, wenn wir über Liebe reden? Und jetzt sind wir nochmal einen Schritt näher und enger bei dieser Jahreslosung. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Gott sieht uns, Agape. Gott sieht uns mit seiner ganzen Menschenfreundlichkeit. Und Gott lädt uns ein, andere auch so zu sehen. Nicht nur uns selber. Das ist der erste Schritt. Wir können nur andere mit dieser Liebe sehen, wenn wir auch lernen, uns selbst mit dieser Liebe zu sehen. Aber dann eben auch dieser Schritt, nicht stehen bleiben dabei. Sein Blick, der gilt nicht nur uns, sondern sein Blick will durch uns auch andere sehen, andere entdecken. Diese Agape, diese Liebe will auch uns prägen. Liebe und Erbarmen, so habe ich es dieser Tage gelesen bei Heinrich Spähmann, diesem alten Kirchenlehrer. Liebe und Erbarmen sind zuerst da für die, die sie am meisten brauchen. Das klingt so banal und so selbstverständlich. Und doch, das ist doch ein Maß für unseren Alltag. Liebe und Erbarmen sind zuerst da für die, die sie am meisten brauchen. Jesus wendet sich zu allen Menschen, ganz ohne Frage. Aber gerade in dem Evangelium sehen wir seine Zuwendung an Bettler, an Zöllner, an Prostituierte, an Gesetzeslose, an Aussätzige, an alle möglichen, wie sie gerade hierher gekommen sind. Diese Welt, auch in diesem Jahr, diese Welt braucht Orte der Liebe. Wo diese Liebe, von der die Heilige Schrift redet, spürbar wird, erfahrbar wird, von der Theorie ins Leben, in die Praxis hineinfindet. Heimstätten sozusagen der Barmherzigkeit Gottes. Diesen Tagen, wenn es jetzt so kalt ist, da denke ich immer mal wieder an unseren letzten Urlaub im September zurück. Schon 4 Monate her. Als Heidi und ich noch schwitzend im Mittelmeer standen. Und jetzt, wenn so, gestern Morgen musste ich los, da war im Auto 7,5 Minusgrad. Ich dachte, oh nein, also friert alles. Denke ich an diesen Urlaub zurück. Urlaub ist für uns aber nicht nur irgendwie so ausspannen und irgendwohin im Mittelmeer rumliegen oder sowas, sondern wir versuchen im Urlaub immer wieder auch, Orte zu finden, die uns ansprechen und die uns inspirieren. Einer der Orte, den wir in unserem letzten Urlaub besucht hatten, den wir schon lange auf unserer Bucketlist, auf unserer To-Do-Liste hatten, der war über dem Rhonetal. Dort, wo die Rhone noch ganz jung ist, wo sie noch eher ein Bach ist und nicht die große Le Rhone, die mächtig, wie ein mächtiger Strom, dann durch Frankreich zieht. Sondern noch ganz am Anfang frisch aus der Schweiz kommend, da gibt es einen kleinen Ort, der heißt Isieux, in den Bergen. Heute sind es etwa 300 Einwohner, die da leben, habe ich gelesen. Also ist immer noch ganz überschaubar, dieses Dörfchen Isieux. Und etwas über Isieux gibt es ein Haus, Maison de Isieux. In diesem Haus lebten lebte lange Zeit und eine ganze Zeit während des Dritten Reiches, während der Besetzung der Nazis von Frankreich, lebte ein Ehepaar, Sabine und Miron Slatin. Und sie haben jüdische Kinder aufgenommen. Viele. Und haben versucht, für die sichere Orte zu finden. Und dann haben sie sie weitergegeben, um sie zu schützen vor den Nazischergen, zu schützen vor dem Konzentrationslager und von dem Todesmarsch. Und am Gründonnerstag 1944 hatten sie 44 Kinder bei sich. Ihre Mitarbeiter, Sabine war nicht da, sie war unterwegs an diesem Tag. Und dann kamen die Nazischergen am Morgen von Lyon, Klaus Barbie hat sie angeführt. Und sie kamen und haben alle Kinder mitgenommen. Und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Einer ist entkommen, der ist aus dem Fenster gesprungen und der ist entkommen. Und Sabine ist auch entkommen, weil sie nicht da war. Aber dieser Ort, wenn man den besucht in Isieux, und wenn ihr mal irgendwie da irgendwo in der Schweizer-französischen Grenzregion unterwegs seid, das empfehle ich euch sehr. Man kann auch mit dem Auto hochfahren, man kann aber auch im Dorf parken und die 3 Kilometer steil hochlaufen. Das haben wir getan, aus Unwissenheit. Aber ich würde es euch empfehlen, auch so zu tun, sich einem Ort unter Schweiß anzunähern und etwas zu spüren, dass diese Welt Orte der Hoffnung braucht, Orte der Liebe, Orte der Zuwendung, Orte des Wagnisses, Orte, die gegen den Strich stehen. Orte, die gegen das stehen, was allgemein so üblich ist. Orte, die Schutzraum bieten. Orte, Heimstätten der Barmherzigkeit Gottes. Diese Jahreslosung wirbt darum. Solche Heimstätten könnten auch unsere Familien sein. Solche Heimstätten sollten unsere Gemeinden sein. Und manches Mal sind es auch Heimstätten auf Zeit, wie eine Kinderbibelwoche. Ich habe ja auch lange Ferienspiele gemacht in Niederramstadt mit vielen von euch zusammen. Manchmal fehlt mir das noch. Jetzt, wo ich gemerkt habe, dass wir jung geblieben sind, wir Jungen, dass wir da noch ich komme ja aus Württemberg eigentlich. Früherer Ministerpräsident Lothar Späth hat einmal gesagt, alles Wesentliche im Leben habe ich in der CVJM Jungschar gelernt. Alles Wesentliche. Dort habe ich die Grundlagen meines Lebens empfangen in der Jungschar. Von dem habe ich später gezehrt. Manch anderes hat er sicher noch dazugelernt. Aber die Grundlagen seines Lebens dort empfangen, das war auch so eine Heimstätte der Barmherzigkeit auf Zeit. Ich bin tief überzeugt, dass wir in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit kaum etwas mehr brauchen als Heimstätten der Barmherzigkeit Gottes, Orte der Liebe Gottes, ganz konkrete Orte der Liebe Gottes. Vierter Schritt, was wir bedenken sollten, wenn wir von Liebe reden. Liebe klingt auch für viele Fromme eher so nach lieblich. Immer nett sein, immer brav sein, zu allen freundlich sein, stets zuvorkommend, allen nur Gutes tun, kein ärgerliches Wort und vieles, vieles mehr. Aber Liebe ist eine Tatformel, keine Weichlichkeitsformel. Liebe, diese Agape, meint nicht Weichlichkeit, meint nicht Augen zudrücken vor allem und alles irgendwie nett finden und alles irgendwie gutheißen und sich einfach nicht wehtun. Liebe ist nicht dasselbe wie lieblich. Philia wendet sich dem zu, dem sympathisch ist, den Rest vergisst er. Und so ähnlich ist es mit Eros. Agape ist die Liebe, die diesen Gott alles gekostet hat. Diesen Gott, der bereit war, alles zu geben. Diese Liebe, die mit einem tiefen Schmerz verbunden ist. Diese Liebe, die ans Kreuz gegangen ist. Das ist keine Weichlichkeitsformel. Das ist eine Tatformel. Wir brauchen das in unserer Zeit und in unserer Welt. Darum alles irgendwie nett finden, ja nirgends anecken. Soweit ich die Evangelien verstehe, ist Jesus ordentlich angeeckt. Und viele fanden das ziemlich unlustig, diesen Jesus. Und er hat ziemlich genervt. Seid wachsam, steht fest im Glauben. Seid mutig und stark. Alles, was ihr tut, geschehe in dieser Agape, in dieser Liebe, die bereit ist, immer noch mal einen Schritt zu gehen. Tatformel. Verantwortung für die nächste Generation. Verantwortung für das Leben. Verantwortung, damit Hoffnung entsteht in unserer Welt. Fünfter Schritt. Was wir nicht vergessen sollten, wenn wir über Liebe reden. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Mancher wird vielleicht sagen, wenn er das liest, hoho, stolzer Anspruch. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ob das so funktionieren wird in diesem Jahr? Im Blick auf mich bin ich da nicht skeptisch. Da bin ich ganz realistisch, das wird nichts. Nein, Skepsis viel zu wenig. Also, ja. Alles, was ihr tut, für dieses Tun steht im griechischen Neuen Testament ein Wort, das ist, die mich kennen, die wissen, das ist mein Lieblingswort im Neuen Testament. Da steht das Wort Ginomai. Ginomai heißt eigentlich geboren werden. An ganz vielen Stellen ist das so. Und es geschah. Zum Beispiel Lukas Evangelium, Weihnachtsgeschichte, da steht auch Ginomai. Und es wurde geboren, es begann sozusagen, das ist wie ein Anfang. Etwas, das wachsen will, etwas, das auch Rückschläge erlebt, aber das kontinuierlich wachsen möchte, das ist das Wort, das hier steht. Dieses Tun, unser Tun, um das es hier geht, das in Liebe zu geschehen hat, ist ein Tun des ständigen Werdens. Es findet statt in unserer Wachsamkeit, in unserem Glauben, in unserem Mut, unserer Stärke. Aber das alles ist nicht einfach da wie ein festes Paket, sondern diese Liebe, das ist etwas, das mit jedem Tag wachsen will. Auch in den Rückschlägen des Lebens wieder neu anfangen will, wieder neu durchstarten möchte, immer wieder. Dieses Wachsen ist nichts Perfektes. Aber dieses Wachsen ist eben auch nicht etwas, von dem man sagt, naja, jetzt warte mal ab, bis es so bei 98%, dann lege ich los mit meiner Liebe. Auch das geht natürlich nicht, sondern mit meinen begrenzten Möglichkeiten lege ich los, mit dem Stück Liebe, mit dem Zipfel, den ich gerade vermag, mit dem lege ich los, mit dem beginne ich, den setze ich ein, den wage ich. Mutig und stark, wachsam und fest im Glauben. Und dann könnt ihr aus diesem Appell, alles was ihr tut, geschehe in Liebe, könnt ihr am Ende eine Art Beschreibung werden. Alles was ihr tut, geschieht tatsächlich in Liebe. Und es könnte ein Staunen geben. Seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mutig, seid stark, alles was ihr tut, geschehe in Liebe. Agape, diese Liebe Gottes, Diese Menschenfreundlichkeit, die mein Leben trägt, die mich einlädt, gut zu mir zu sein. Diese Liebe, diese Agape, die danach sucht, dass diese Welt Orte der Liebe, der Barmherzigkeit, der Menschenfreundlichkeit Gottes hat. Diese Tatformel, die Verantwortung wahrnimmt in dieser Welt und die nicht wartet, bis sie perfekt ist, sondern jetzt und heute durchstartet. Dazu sind wir eingeladen in diesem neuen Jahr. Ich möchte gern beten. Und dir danken, lieber Vater im Himmel, dass du deinen Sohn Jesus Christus gesandt hast, damit wir entdecken können, wie tief deine Liebe ist, damit wir es spüren und erfahren können, wie unendlich tief deine Liebe, die unser Leben trägt. Danke für deinen guten Heiligen Geist, der in uns diese Liebe wirken will, die zuerst uns gilt und dann durch uns aller Welt, konkret denen, die du uns in den Weg stellst. Und ich bitte dich, dass auch hier die Gemeinde, und ich bitte dich, dass jede Familie und jedes einzelne Leben eine Heimstätte deiner Liebe sein kann in diesem Jahr. Herr, so segne uns. Amen.